Der Titel dieser Predigt ist Finsternis ist nicht finster bei dir, ein Satz aus Psalm 139. Wie bin ich so elend, hat einst der Prophet Jesaja ausgerufen. Die Frage ist, geht es nicht allen auf dem Weg der Nachfolge so von Zeit zu Zeit? Mitunter eine lange Zeit. Und war Jesu Weg auf Erden und ist der Weg seiner Nachfolger denn anders gestaltet? Ist Jesajas Ausruf nicht Gottes Wort? Wie bin ich so elend, so wie es im Psalm 22 sich um Gottes Wort handelt? Sehen wir uns deshalb Gottes Führung an einem herrlichen Tag, der kaum dazu angetan war, zu einer Herzensplage zu werden, aber da vermerkt Johannes dazu im Kapitel 6, als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Was für eine Situation! Kennen wir das nicht auch so? Sieht es nicht manchmal sehr finster aus und Jesus scheint nicht da zu sein? Das kommt doch vor. Gar nicht selten in unserem Glaubensleben. Gottes Dienerin, die Finsternis und ohne ihn. Und so befinden wir uns in einer Lage ähnlich dem blinden Bartimäus. Und was tat er? Auf Jesu Ankunft gehofft hat er und dann aus Leibeskräften geschrien hat er. Und er gab so lange keine Ruhe, bis beide Umstände geändert waren. Die Finsternis war geändert und Jesus war da. Halten wir das fest, seien wir wie der kleine Junge, der zu seinem Vater im Bett gesprochen hat, im stockfinstern Raum: Vater, ist dein Gesicht her zu mir oder ist es weg von mir? Und die Antwort war und ist es bei Gott bis heute: Mein Kind, sei getrost, es ist her zu dir. Und doch finster ist es oft und wir müssen neu lernen, im Glauben zu bleiben und weder auf unsere Gefühle noch auf die Mutmaßungen unseres Herzens, noch auf unsere Furcht zu hören. Denn der, der uns umgibt von allen Seiten, der weiß, was er da tut. Dann sehen wir also weiter, was geschah an jenem denkwürdigen Tag, am Abend und in der Nacht. Zunächst lesen wir, und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. So laut Johannes-Evangelium. Matthäus und Markus schreiben hier, denn der Wind stand ihnen entgegen. Was mag das bedeuten für unseren Alltag? Wer rudert als Gotteskind, ohne dass Jesus an Bord ist, allein oder wie hier gemeinschaftlich, gegen den Wind? Und warum? Was hier gezeigt wird, ist ja nicht ein Sonntagsausflug für Gläubige, ist keine Vergnügungsfahrt, sondern ein praktisches und gar nicht seltenes Lehrstück für uns. Denn das Ganze geschah am Abend nach dem so denkwürdigen Tag der Speisung der 5000, als die Herzen der Mitarbeiter Jesu voller Euphorie waren vom Eindruck seines Tuns. Das Volk, die Menschen, deren Bäuche satt geworden waren, hatten ihn zu ihrem König machen wollen, ihn, den König der Könige. Und die Herzen der Jünger waren voll von dem Erlebten. Ja, was für ein Hochgefühl wird sie an jenem Tag hinunter an den See begleitet haben, was für Gedanken, was für Gespräche. Und erfahrene Gläubige, die ahnen bereits, worauf es hinausgeht in so einer Situation, nicht wahr? Der Evangelist Markus berichtet dann, wie Jesus seine Abendlektion für die Jünger einleitet und schreibt, und zugleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie aber ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Seine unheimliche Szene. Konträrer könnte sie wohl nicht sein, wenn man alles zusammennimmt. Die Finsternis, ohne den Meister, der Wind, ein Bild auf den Geist, der ihnen entgegensteht, die Wogen und die Wellen, das geht ja nicht empfindungslos ab. Aber Jesus gebot in dieser Nacht nicht, dem Wind sich zu legen, wie bei anderer Gelegenheit. Ganz im Gegenteil, er lässt sie rudern, seine Getreuen. Rudern, rudern und weiter rudern. Wieder die Natur. Und sie kommen kaum weiter, sie mit den erfahrenen Fischern an Bord. Sie kennen den See wie ihre Westentasche, 21 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Sie kennen die Tiefe und sie kennen die Nacht. Sie kennen die Stürme und die Fallwinde ihrer Heimat. Sie kennen die damit einhergehenden, ungewöhnlich hohen Wellen. Sie leben und arbeiten ja hier mit den wetterbedingten Umständen. Aber sie waren ja auf sein, auf ihres Meisters Wort hin, hinausgefahren. Ihnen wird sicher nicht danach gewesen sein, sowohl die Gefühle, die noch in ihren Herzen brannten, als auch ihre Erfahrung und die Vernunft sagten, nein. Ein Vorgeschmack für jeden gläubigen Bibelleser ist das, auf viele kommende Situationen in unserem Leben. Nur eine Warnung ist das nicht. Gewarnt seien wir vor dem, was in uns ist und in uns hochkommt, nicht was außen ist. Wir sind gehalten, dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. So steht es im 2. Korintherbrief im Kapitel 10. Aber Jesus lässt die Jünger hier praktisch durchleben, was oft auf uns zukommen wird, dem Gehorsam Gott gegenüber. Da tauchen unerwartete, nahezu aussichtslose Situationen auf und verscheuchen alle hohen Gedanken, die sich nach jedem segensreichen Erlebnis im Glaubensleben einnisten wollen. Diese Therapie des großen Arztes vertreibt hart und unerbittlich jeden Schwarmgeist nach erlebten Segen, der unsere Natur zu dem Schluss verleiten könnte, so gut, so gesegnet geht es jetzt weiter. Nein, mitnichten. Wir müssen immer wieder erkennen, dass in uns nichts Gutes wohnt und dass wir deshalb mit Gottes Segnungen nicht richtig umgehen können, dass wir wahren Segen für uns falsch deuten und nicht gleich erkennen, was uns wirklich hilft. Und da freut sich manch hochbegabter junger Mensch eines schulischen und beruflichen Erfolgs, geht seit Jahren unter Gottes Wort und meint, sie direkt fühlen zu können, die Gnade Gottes. Ja, Gott, und daran erfreut sich der Mensch, tut noch dies und jenes hinzu an Wohlleben und Segen, wie unsere Menschenherzen das dann gerne so nennen. Und wir denken, gläubig und erfolgreich, was für eine gesegnete Kombination. Ist doch das Normale, oder? Aber langjährig Gläubige, ältere Semester unter den Nachfolgern Jesu, ziehen bei diesem Gedanken jetzt automatisch den Kopf ein, ducken sich, nicht aber aus Feigheit, sondern aus Erfahrung. Und auch wir wissen, dass es durch Leiden gehen muss, bis wir daheim sind, weil Gott es sagt und weil er unsere Herzen erzieht. Zwar wissen wir nicht, was dabei genau auf uns zukommt, uns ist aber gesagt, dass wir durch viele Bedrängnisse hindurchgeleitet werden und wir wurden gelehrt, in ruhigen, angenehmen Zeiten vorsorglich das Wort aufs Herz anzuwenden, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. So steht es in Römer 11, 20. Allerdings kommt ja nicht nach jedem Glaubenshoch zwangsläufig ein Tief. Das nicht, aber bei manch langer Duldungsstrecke entfährt uns kniend das Wort der Söhne Choras, deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen sind über mich gegangen. So steht es im Psalm 42. Und wieder einmal liegt ein Blick auf Hiobs Lebensführung recht nahe, nicht wahr? Dieses Buch der Weisheit liegt nicht umsonst zentral in unserer Bibel und auch zentral in leidgeübten Herzen. Andererseits, über lange Zeit konnten wir oft nicht von einem Gehorsam unsererseits sprechen. Vieles geht uns längst nicht aus dem Glauben an Christus. Wir sind wieder einmal an uns selber gläubig geworden, an unser eigenes Können und Wissen. Selbstsicheres Wesen hat sich eingeschlichen und versucht, die auftretenden Probleme selber zu lösen. Und erst wenn das nicht geht, dann rufen wir zu Gott um Hilfe. Und das ist das Leben aus der Sünde, wie Jesus sagt, dass sie nicht glauben an mich. Wir lösen aber definitiv keine Not und keine Schwierigkeit durch irgendwelche Anstrengungen unsererseits, sondern nur, indem wir die Gottesfülle in Christus, in unsere Nöte und Schwierigkeiten, als ein Geschenk von oben hereinnehmen im Glauben. Dann wird sie da wirksam mit einer Energie und Kraft, die von Gott ist. Und doch erfahren wir bei alledem oft lange Zeit weder ein spürbares Gericht noch einen merkbaren Tadel von oben. Ja, im Gegenteil, wir erfahren Gottes Güte und Huld und seine Lindigkeit. So unverdient. Es passiert nichts. Da ist einem echten Gotteskind aber gar nicht wohl dabei, denn solch ruhige Zeiten in vermeintlichem Segen, bei hochmütigem Leben, die tun uns keineswegs gut. Und wohl dem, der dem dann immer stärker werdenden Zug zurück, wieder hin zum Herrn, Rechnung trägt und Gottes Langmut für seine Rettung achtet, bevor das Rudern beginnt und bevor es ganz finster wird. Ja, meinen wir Sünder denn zu wissen, was gut ist für uns, wir, die wir so verdreht denken? Glück und Wonne oder Schläge und Maßregelung, Arbeit und Mühe? Der Vater weiß es. Gottes Güte ist besser als Leben, sagt uns der 63. Psalm. Ein Wort, über das man ein Erdenleben lang nachsinnen kann, wobei der Kopf nie klug wird daraus. Aber das Herz kapiert's irgendwann. Dann schauen wir wieder hin auf die Jünger in den tobenden Wasserwogen in dieser Nacht auf dem See. Dunkel ist es geworden und stürmisch zugleich. Finsternis liegt auf der Tiefe, wie im Anfang der Schöpfung, wie im Anfang eines Glaubenslebens. Und die Jünger rudern und rudern bis zum Beginn der vierten Nachtwache. Da ist es bereits 3 Uhr früh und dann erst kommt Jesus zu ihnen auf den See. Die hebräische Sprache hat kein Wort für Stunde. Aber wenn die Bibel hier sagt, als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land, dann können wir davon ausgehen, dass sie vom Abend an 3 Nachtwachen lang, zu Deutsch 9 Stunden, im Kampf gegen Wind und Wellen Schwerarbeit leisten mussten beim Rudern. Und da klingt mir das verzweifelte Wort Elias aus Mendelssohns Oratorium im Ohr. O Herr, ich arbeite vergeblich. Ja, es gibt im Christenleben gar nicht selten eine Zeit, eine Sache, die den Anschein einer Sisyphusarbeit trägt, einer vergeblichen Mühe. Und man weiß nicht so recht, bringt das jetzt doch etwas? Will Gott das so? Es ist ja überhaupt so eine Sache mit der menschlichen Effizienz im Glaubensleben, die gibt es streng genommen gar nicht. Vielmehr heißt es, und das ist gut so, alle unsere Werke hast du für uns vollbracht, steht in Jesaja 26. Und ob wir uns im vollen Segen wähnen und uns darob beruhigen oder schon seit Stunden vergeblich rudern, wir stehen immer als geliebte Kinder in Christus vor Gott. Von uns wird erwartet, dass wir treu sind, nicht aber, dass wir effizient sind oder erfolgreich. Nicht gesegnet in dem Sinn, was Sünder wie wir für Segen ansehen. Wir sind ja gesegnet von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Weil warum also hasten wir denn hier im Leben, in dieser Welt, hektisch von Etappe zu Etappe, um dann jedes Mal tief durchzuatmen, wenn für uns etwas erledigt und vorbei ist, das Abitur zum Beispiel, der Berufseinstieg oder Umstieg, der Kücheneinbau, die Hochzeit des Sohnes, der Reifenwechsel, das alles und mehr liegt auf unserer Wegstrecke und ist am Ende unseres Erdenlebens unwichtig geworden. Schnell vergessen von den Nachkommen sind wir, binnen kurzem samt all unserer Tätigkeit und Hudelei. Freilich, vieles war ja unsere Pflicht. Manches tat aber unser Übereifer, manches auch die schnöde Habsucht. Zum Brüsten ist davon gar nichts angetan. Und was wir versäumt haben an Pflichten, das reduziert ohnehin das Ganze und vereitelt jede positive Bilanz. Es sind auch nicht unsere Eckpunkte, die Höhepunkte, das Erreichte, das vor Gott zählt, denn er schaut doch die ganze Zeit in unser Herz und an diesem arbeitet er. Die Menschen der Welt, die würden ja über Jesus Christus sagen, der hat nichts erreicht, der ist gescheitert, der hat sich umsonst abgeplagt, ein Idealist, schade. Und wir alle wissen, dass er sich nicht so verhält, nicht wahr? Ganz im Gegenteil. Warum aber plagen wir uns ab und rühmen uns, etwas geschafft zu haben, erledigt zu haben, während wir doch vor Gott die ganze Zeit über auf unserer Pilgerreise nur auf dem Weg sind? Vergessen wir so leicht sein Wort, warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich! So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Ihr versteht. Es geht jetzt natürlich nicht darum, als Aussteiger alles fahren zu lassen, denn wir haben sehr wohl zu tun, was wir zu tun haben. Aber die Zwischenräume und der Weg ist wichtig. Die zwischenmenschliche Komponente und vor allem, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. So steht es in Sprüche 23. Wir erleben das jetzt intensiv mit unserem Enkel, den wir wieder bei uns wohnen haben. Dafür sei Gott besonderer Dank, aber auch für die Lektionen, die damit verbunden sind. Schon als kleines Kind wurde er uns von seiner Mutter übergeben, die ihn weiterhaben wollte, nebst zwei Plastiktüten. Und im letzten Oktober kam für den knapp 17-Jährigen der nächste schwere Schlag. Na, jedenfalls wohnt er jetzt wieder hier bei uns. Und jetzt gibt es wieder etliches, um das wir uns kümmern dürfen. Da sind diverse Amtsgänge, dort ein Missverständnis in der Berufsschule. Gleich zu Beginn hatte er vorübergehend eine sehr ansteckende Krankheit, die laut Hautarzt wegen seelischer Not ausbrach. Da sind Besorgungen, Kleidung, Zeitaufwand und wir tun das sehr gerne. Was dabei aber wirklich zählt, sind nicht seine erreichten schulischen und beruflichen Erfolge oder seine Genesung oder das Erreichte auf diesem oder jenem Amt mit manch unfreundlichen Beamten, sondern es ist das Zeugnis vor Gott und vor dem Jungen, dass wir in alledem dankbar auf den Herrn schauen und vertrauen dürfen und das auch müssen. Das Verhältnis von Herz zu Herz wird vor Gott mit jeder gemeinsamen Schwierigkeit offenbarer und stärkt das Vertrauen und die Hoffnung. Und das ist wichtiger als jedes erledigte irdische Etappenziel. Uns schweißt das Miteinander in den auftretenden Problemen zusammen und nicht die erreichten Erfolge dabei. Viel eher manche Misserfolge. Und hätten wir einen altglatten Lebensverlauf ohne jede Schwierigkeit, wir würden den wahren Segen nicht kennengelernt und überhaupt gar nicht haben. Ja, wenn ich jetzt dazu sage Psalm 73, dann weiß jeder hier, was ich meine. Und gäbe es im Leben der Gotteskinder keine Leiden, keine Bedrängnisse, dann wären sie nicht unterwegs zur himmlischen Heimat, sondern in die Gegenrichtung. Stürmischer Wind und hochgehende Wogen sind für den großen Gott, den wir bei uns haben, kein ernstzunehmendes Problem. Für uns aber schon. Und das soll ja auch so sein, damit wir uns bergen bei ihm. Und jede Frage nach der Sinnhaftigkeit wird allein schon durch unseres Herrn Gegenwart ad absurdum geführt. Der Ich Bin ist ja hier bei uns. Aber wer von uns könnte denn wirklich behaupten, er glaube zu 100% an das Wort, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde oder nach dem Text der Schlachterbibel, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden? Ja, fragen wir wirklich nach nichts und niemand anderem? Begehren wir wirklich nichts außer dem Herrn Jesus hier auf Erden und im Himmel? Die schwere Lebensführung seiner Getreuen, die Leiden, die Krankheiten, aller Gegenwind, auch alles Unverständliche, auch die Sisyphusarbeit, alles Verlorensein, alle Finsternis im Glaubensleben, die sind ja dazu angetan, dass es so weit kommen soll, dass wir nur nach ihm fragen. Der Gesundheitszustand der Glaubensgeschwister, die unsere Versammlung besuchen, der spricht ja eine deutliche Sprache. Da ist menschlich gesehen sehr viel Unsicherheit, wie es weitergehen soll, von einem Jahr auf das andere, von einem Termin zum anderen. Aber die Herzen, und da steht in Hebräer 13, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Aus den Biografien bekannter gläubiger Menschen geht hervor, dass die am intensivst geführten Gläubigen mitunter die schwersten Leiden zu ertragen hatten. Und ich bin gewiss, wo wir inne werden, dass ein Mensch deutlich vom Herrn geführt wird und so zum Segen für andere geworden ist, dass in seinem Leben ein immenser Gegenwind herrscht und hohe Wogen sind. Anders geht es ja nicht, ob wir es gewahr werden oder ob es uns verdeckt bleibt. Es gibt Leiden, von denen Außenstehende keine Ahnung haben, die den Betroffenen aber eng an Jesu Brust bleiben lassen. Ich erinnere an Paulus, der nicht nur einen Pfahl im Fleisch und die Folgen von Steinigung und Schlägen weiterhin zu tragen hatte, sondern auch seine Vergangenheit, die ihm in den Gemeinden vorgehalten wurde, und vieles andere wie sein rhetorisches und sein äußeres Erscheinungsbild. Und auch gibt es, und es ist hier die Regel, Menschen, von denen man wie bei Paulus sagen würde, der? Nein, der nicht, niemals der. Georg Müller zum Beispiel gehört dazu, der Waisenvater, wenn man seine juvenile Verhaltensweise berücksichtigt, was Geldangelegenheiten betrifft. Es scheint überhaupt, als lasse uns Gott zuerst genau an dem zu Schanden werden, womit er uns zerstörte Menschen dann in seinen Dienst schickt. Und da ist der Mensch dann nichts und Gott ist alles. Und das ist die beste Ausgangsstellung. Und wer das noch nicht versteht, der warte nur ab, bis er von Gott in den Weinberg gerufen wird. Dort werden wir meist nicht für Aufgaben eingesetzt, die unserer natürlichen Begabung entsprechen, sondern im Gegenteil, für Dinge, von denen du sagen wirst, das kann ich nicht, wie Mose und wie Jeremia. Es bleibt dabei, der Mensch nichts und Gott alles. Der Mensch ist in Christus abgetan am Kreuz und soll sein Leben aus dem Auferstandenen ziehen. Und das darf in deinem und meinem Leben nicht anders sein, wenn wir in der Nachfolge stehen. Das hört sich jetzt für viele heroisch an und unser Eins schlägt da bald ein. Aber wenn es soweit ist, dann weiß unser Menschenherz oft vor lauter Jammer nicht mehr aus noch ein. Denn der Wind bläst, wie er will. So kennen wir es von Jesu Begegnung mit Nikodemus. Und der Wind bläst im Leben der Nachfolger Jesus so, wie sie es zumeist nicht erwartet haben. Da ist es vorbei mit dem Heldentum. Da kommt Angst auf, Enge, Bedrängnis. Wo aber nicht, herrscht nicht der Heilige Geist, sondern der Schwarmgeist in seiner Power. Im Reich Gottes ist es anders. Da wird das Hohe im Menschen zerstört, sodass er froh ist, zu hören, dass er mitgestorben ist mit Jesus, dass er das Alte angebracht hat dort am Jesukreuz. Und das ist ihm dann endlich eine Wonne. Das nimmt er dann gern im Glauben an. Davon weiß die Welt natürlich nichts und der oberflächliche Gläubige auch nicht viel. Zurück zum Evangelium damit. Jesus arbeitet mit dem Gegenwind an den Seinen. Wie realistisch hier die Herzen angegangen werden durch den Wind, um sie zu Jesus zu treiben und bei ihm zu halten, das ist unheimlich, aber herrlich. so wie bei Mose, als er endlich eingewilligt hatte, dort am Dornbusch in den Dienst Gottes zu gehen, diesmal nicht im Fleisch wie 40 Jahre zuvor, da lesen wir: Und als er unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Wir wissen, wie es weiterging mit ihm. Blut musste her, um ihn zu retten. In unserem Text, wo die Jünger ja gehorsam den Befehl Jesu ausführen, steht ihnen der Wind entgegen. Finsternis und Verlassenheit umgibt sie. Da schwindet alle Euphorie. Aber mittendrin in unserer Misere, und wir mögen stundenlang gerudert haben, wenn uns längst alles Streben nach Größe und Höhe vergangen ist, erinnert der Heilige Geist uns an die heilsamen, an die gesunden Worte Jesu. Und da fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Dass alles gekommen ist, wie der Herr gesagt hat, dass nichts hingefallen ist, wie in Josua steht, 21. Und da sage ich als knapp 69-Jähriger in der Erfahrung eines nichtigen Menschen mit einem wunderbaren Gott, der zu seinem Wort steht. Es ist alles gekommen, wie der Herr gesagt hat. Nichts ist hingefallen und alles ist sehr gut. Wenn Jesus mit im Boot ist, dann beruhigt sich der Gegenwind automatisch. Wir sind am Ziel. Denn Jesus ist das Ziel Gottes für alle Menschen, die gerettet werden sollen. Und wer über ihn hinausgeht, der verfehlt das Ziel und zieht sich Gottes Unmut und Zorn zu. Gestatten wir uns deshalb jetzt eine Vorschau, einen Blick auf den Vers 21. Dort steht: Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Das ist ein wunderbarer Vers. Nicht sie nahmen, sie wollten, und schon war es soweit. Um die vierte Nachtwache kam er. Die vierte Nachtwache ist von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Die Jünger erhielten an diesem Tag Lektionen über das Brot des Lebens und über den guten Hirten als Beschützer seines Eigentums. Petrus aber lernte eine ganz spezielle Lektion, als er aus dem Boot steigen durfte. Und das war keine gläubige Vermessenheit von ihm, denn hinzutreten zu unserem Herrn Jesus ist und bleibt die oberste Devise und ist zu jeder Zeit vom Herrn erwünscht. Und solches Kommen bezieht sich auch auf jene Bibelabschnitte, die wir besonders lieb haben. Und der Herr lohnt uns das mit immer größerer Lust am verborgenen Manna. Wollen wir uns nicht ein Herz fassen und in allen Stürmen unseres Lebens sagen: Herr, wenn du es bist, wenn du den Sturm befohlen hast, dann heiß mich zu dir kommen. Sagt er doch: Fürchtet euch nicht, ich bin es. Ein Gespenst hatten sie vermutet. Ja, wie deutet doch der Mensch vieles falsch, wenn er in die Prüfung kommt, in die Krankheit, aber auch in den Zeiten des Segens, den wir als solchen wahrnehmen. Gesegnet sind wir als Christi Eigentum ja allemal, und doch fürchten wir uns oft, wo nichts zu fürchten ist, und rühmen uns, wo es nichts zu rühmen gibt. Es ist ein verzweifelt böses Leiden, das uns diesbezüglich beherrscht. Die Griechen, steht, fragen nach Weisheit, die Juden nach Zeichen. Und wir? Wir forschen nach der Ursache und dem Zusammenhang von unserer Finsterheit und dem Sturm, wollen ergründen, was wir nicht ergründen können, weil uns die Weisheit fehlt, wenn wir den nicht als unsere Weisheit erachten, der uns zur Weisheit gemacht ist. Und wegen diesem Satz würde sich ein Weltmensch jetzt an die Stirn tippen. Aber leider gibt es auch viele Christen, die in dieser Hinsicht fehlgehen, und in der Folge bleiben sie blinde Blindenleiter. Hin zum Herrn, immer den Herrn erwarten in allen Umständen, in allen Fragen, auch in allen sündigen Belangen und Versuchungen. Er ist ja in jeder Hinsicht unser Alles. Durch ihn, steht im 1. Korintherbrief, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Geschieht das so? Ist das so in unserem Leben, in unseren Prüfungen, bei allem Wind und Wetter? Rühmen wir uns des Herrn? Das ist die einzig gesunde und vernünftige Lebensweise. Ein wahres Gotteskind hat ja nichts als ihn, den Sohn Gottes. In ihm aber haben wir alles. In ihm ist jeder Jünger beim höchsten Wissensstand, den es gibt, angelangt. Bei der besten und bei der tiefsten Erkenntnis in ihm. Weiß ich also, dass der See von Christus aufgewühlt ist, dass Wogen und Wind von ihm her hochgehen, dann darf ich mich ihm entsprechend nahen, mit Worten wie, Herr, du bist es doch, Wind und Woge, Licht und Finsternis, du verborgener Gott. Und da steht unser Eingangswort, Psalm 139, denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Was erwarten wir von Gott? Ein Gespenst, das auf der Gischt unserer Sorgen einherschreitet? Oh nein, der Ich bin es, ist es der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir können nur eines zu ihm sagen, ach, heiß uns doch alle zu dir kommen. Beachten wir den biblischen Text noch genauer, da erfahren wir im Vers 19, als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Und sie fürchteten sich, so bei Johannes. Umgerechnet wären das etwa 4,6 bis 5,5 Kilometer in 9 Stunden. Das macht pro Stunde durchschnittlich 600 Meter. Das sind immerhin pro Minute noch 10 Meter. Und das ist auch für geübte Ruderer anstrengend bei stürmischem Gegenwind und hohen Wellen. Aber war es nicht unerheblich, bis zu welchem Punkt des Sees sie gekommen sind? Zum Zeitpunkt seines Kommens. Wichtig war doch nur, dass er sie treu erhalten hat, ob 25 oder 30 Stadien weit. Und dann steht in den Versen 20 bis 21, er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Und jetzt zu den Synoptikern hier. Markus schreibt hier, und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich, und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Und das ist der Beweis, dass der Wind mit ihm zu tun hat. Was lernen wir daraus? Im Matthäusevangelium lautet der Schluss dieser Begebenheit so, und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren und warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Es ist also eins, wenn Jesus im Schiff ist, dann ist das Ziel erreicht. Und es spielt keine Rolle mehr, ob dann noch vom Fahren die Rede ist oder vom Angekommensein. Es ist ein und dasselbe. Verachten wir bloß diese Lektion nicht. Sie ist sehr wichtig, weil wir sie auf Erden immer wieder erleben werden in der Nachfolge. Und wir sollten längst geübt sein darin und feste Speise vom Himmel genießen, nach dem, was uns alles von ihm widerfahren ist. Bald sitzt ja vielleicht wieder einer von uns im Krankenhaus, im Wartebereich, und innerlich sieht es so öde aus, unter all den anderen Patienten, was ja auf Deutsch Geduld heißt. Viele andere werden vorgenommen, Fälle, die als dringlicher geachtet werden, natürlich. Stunde um Stunde wirkt der Zeitfaktor stärker, lähmender auf dich, baut langsam all deine Geduld ab und deine Zuversicht, und dein Herz hegt mehr und mehr verunsicherte, ängstliche Gedanken, und in der Seele wird unmerklich langsam das Gottvertrauen abgebaut. Fragen tauchen auf, bin ich denn hier vor Gott überhaupt richtig? Geht es für mich aus dem Glauben, hier zu sitzen? Da wirkt die Realität wie eine Dampfwalze, die dich langsam überrollt und zermalmt. Und manche uns früher so lieb gewordenen Trostworte der Schrift greifen nicht mehr wie an schönen Tagen. Die Seele spürt den Gegenwind. Einmal mehr wird uns bewusst, wie anfällig wir sind für unsere Gedanken, für unsere Gefühle, für unsere Stimmung. Vater, ruft das Herz, Vater! Eine gute Sache, dieser Herzensschrei. Da ruft die Anzeigentafel einen neuen Namen auf. Meiner ist es wieder nicht. Warum sind solche Situationen so wichtig für uns? Diese scheinbare Ferne vom Herrn, diese innere Finsternis, dieser erdrückende Gegenwind. Weil dadurch der innere Sog stärker wird, immer intensiver. Bei manchen Gelegenheiten steigert es sich schier zur Verzweiflung, und damit bin ich noch gefährdeter, der Blutdruck steigt und mit ihm erst recht die Angst. Eine Wechselwirkung, die das Verlangen und das Ausschauen nach dem Herrn enorm verstärkt und dabei den Herzschlag beschleunigt in dieser beinharten Realität. Das intensive Verlangen nach ihm, nur nach ihm. Nicht mehr ist die Situation jetzt die größte Not. Die gefühlte Abwesenheit Jesu ist mein weitaus größtes Problem in dieser Finsternis, im aufgewühlten Herzen, wenn die Winde stärker wehen denn je und die Wasser höher rauschen als sonst. Und endlich der tiefe Schrei des Herzens, den Gott hören will. Herr Jesus, rette mich! Und schon kommt die Bestätigung. Der Wind legt sich, das sanfte, stille Säuseln ist da. So wie Römer 10, 13 und Joel 3, 5 schreibt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wer wüsste besser als du und ich, dass mit jeder, auch jeder wirklich gemeint ist, jeder. Und so, herunterdividiert auf den untersten Nenner all deiner Erkenntnis, bist du dort angelangt, wo du sein sollst und wo ich sein soll. Jeder Schwarmgeist ist eliminiert. Christus ist alles, ich bin nichts. Aber in seiner Hand, mitsamt meiner Zeit, mitsamt meinem Leid. Was Paulus sich vorgenommen hatte, wird so zur Realität. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten, als für mich Gekreuzigten. Dann fügen wir noch dieses schöne Wort dazu aus Johannes 20, 20. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und dann kommen sie, wie der ersehnte Frühregen, die gewohnten Zusagen, die herrlichen Worte wie Psalm 56, 10 oder was sonst dir gegeben ist im Lauf deiner Nachfolge, und das aufgewühlte Herz wird ruhig und dankbar. Und das ist der ersehnte Augenblick. Mehr als ein Etappenziel, viel mehr Ziel des Lebens, des neuen Lebens mit Hoffnung und Zukunft. Aber wie dort auf dem See, ist bei alledem die genau bemessene Zeitspanne ein ganz wesentlicher Faktor für uns. Darum sei still, mein Herz, und harre des Herrn. Du und ich, wir sollten geübt sein darin, weil wir das auf der Pilgerreise hier auf Erden immer wieder durchmachen werden. Wir sollten uns an Gottes herrliche Erziehung gewöhnt haben und gläubig sein, nicht ungläubig. Denn wir dürfen uns auch dieser und jener Trübsal rühmen, wenn wir richtig stehen. Allerdings ist es ein gewaltiger Unterschied, ob jemand unter den Trübsalen vergeht oder sich ihrer rühmt. Und wir rühmen uns ja nicht in der Trübsal, wir rühmen uns der Trübsal. Und solch selige Erfahrungen in der Erziehung Gottes haben ja Folgen für dich und mich, mitunter auch einen speziellen Pfahl im Fleisch, wie es bei Paulus geschehen ist. Dabei bleibt uns aber bewusst, dass uns Großes widerfahren ist, weil der Vater uns den Sohn gegeben hat. Bei uns ist ein Größerer, größer als alles. Der Vater, so betont der Heilige Geist, ist größer als alles und er weiß alle Dinge und er wird unser Herz stillen, selbst wenn es uns verklagt. Aufschauen müssen wir, gerade auch wenn wir wieder einmal rudern, aufschauen, hinwegschauen auf Jesus, den Vollender unseres Heils. Er wird uns nicht versäumen, er hat uns nicht und wird uns nie verlassen. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir müssen nicht mehr hängen bleiben in unserer Vergangenheit und auch nicht in unserer Gegenwart. Wir schauen nicht mehr in dunkles Elend, denn wir sind entronnen der ewigen Qual und wir sind gewiss, das Ende wird Herrlichkeit sein, weil Gott, der nicht lügen kann, es uns sagt. Alles Leid wird verschlungen werden durch Gottes Herrlichkeit und wir werden zum endgültigen Ziel gebracht, die wir in Christus schon am Ziel sind. Wir werden teilhaben an Gott, denn wie Römer 8, 17 sagt, wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und Gott wird verherrlicht werden und wir werden Teilhaber seiner Herrlichkeit sein. Also, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Amen. Amen.